Ja, ganz herzlichen Dank und herzliche Einladung. Jetzt kommen wir zu dem absoluten Highlight des heutigen Tages. Ich freue mich total, euch heute Markus und Nicole Oppermann vorstellen zu können. Sie sind einfach total unsere Freunde geworden. Es ist ein absolutes Geschenk. Wir haben uns vor ein paar Jahren in Frankfurt in einem Hotel getroffen. Da war ein Treffen von verschiedenen Pastoren größerer Kirchen hier in Deutschland. Und wir sahen uns im Foyer. Ich wurde eingeladen zu einem Cappuccino von dir. Das werde ich dir nie vergessen. Ich bin sehr nachtragend. Aber wir lernten uns einfach kennen und daraus ist eine tolle Freundschaft entstanden. Ich bin so dankbar für Markus und Nicole. Sie sind sehr authentisch, leiten eine große Kirche in Baden-Baden. Und das, was er predigt, lebt er im ganz Privaten und sehr nah bei den Menschen und sehr nah auch bei Gott, beim Heiligen Geist. Und das passt super in diese Kombination von uns auch als Kirche. Und ich dachte, uns kann da nichts Besseres passieren als Kirche, wenn wir ihn einfach einladen, um hier zu predigen. Und so darf ich nochmal ganz herzlich jetzt an dieser Stelle Markus, Pastor Markus Oppermann, herzlich willkommen heißen. Schön, dass du da bist. Und Nicole.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist für meine Frau Nicole und für mich wirklich ein Vorrecht, an diesem Wochenende bei euch in Kassel zu sein. Tatsächlich verbindet uns wirklich eine schöne Freundschaft zu euren leitenden Pastoren, zu Sabine und Matthias. Und was die beiden vielleicht nicht wissen, wir kennen sie schon viel länger wie sie uns. Weil ich als Bibelschulstudent ganz fleißig die Predigten von Pastor Matthias angehört habe. Und dann war es wirklich toll, auch dass wir uns persönlich kennengelernt haben und so eine Freundschaft daraus entstanden ist. Wir schätzen euch sehr. Neben der Tatsache, dass die beiden einfach brillant aussehen. Wie aus einem Modekatalog. Schätzen wir noch mehr, dass sie so treu über viele Jahrzehnte an einem Platz ihren Dienst tun. Das ist nicht selbstverständlich. Das finde ich wirklich großartig. Wir haben euch ganz liebe Grüße aus Baden-Baden mitgebracht. Das ist in Baden-Württemberg und das ist ja zweigeteilt. In Württemberg gibt es die Schwaben und in Baden gibt es die Badener und zu denen zählen wir. So, das solltest du nicht vertauschen, wenn du zu uns kommst. Das wäre vielleicht nicht so gut. Wobei die Schwaben ganz tolle Leute sind. Wir haben 8 Jahre in Stuttgart gelebt. Das war unsere erste Dienststelle. Fantastische Zeit. Und dann sind wir nach eben Baden-Baden, eine wirklich kleine, schnucklige Stadt gekommen, die ein Besuch allemal wert ist. Und ich habe gehört, dass ein Badener am Rhein saß und er blickte verträumt aufs Wasser. Als plötzlich der liebe Gott neben ihm Platz nahm und seinen Arm um ihn legte. Der Badener war überrascht, weil vom lieben Gott kriegst du nicht so oft Besuch. Und nachdem er sich von diesem ersten Schreck erholt hat, dreht er den Kopf rüber und sagt, lieber Gott, was machst du denn hier? Und der Herr sagt zu ihm, Home Office, mein Sohn. Home Office. Ein Freund aus Stuttgart sagt mir, nein, das stimmt nicht. Der saß nicht am Rhein, der saß am Neckar. Und ich höre schon, was ihr denkt. Nee, weder Rhein noch Neckar, das war die Fulda. Und tatsächlich, da waren wir gestern spazieren, es war wunderschön, ihr habt es wirklich toll hier. Und wenn ihr einverstanden seid, würde ich gleich einsteigen in die Predigt. Sicher hast du schon mal eine WhatsApp bekommen, ne? Ja, war auch mal eine blöde dabei? Ja, von dem Lied kann ich auch eine Strophe singen. Manchmal denke ich so, es ist vielleicht für einige Leute ein bisschen leichter, etwas in die Tasten zu hauen, um dann was loszuwerden, wie es dir persönlich zu sagen. Ich bekam mal eine WhatsApp, es war irgendwas Belangloses, ich habe nicht gleich geantwortet und dann kam direkt hinterher, wer WhatsApp liest und nicht antwortet, ist wie jemand, der den Telefonhörer abnimmt und nicht redet. Das saß auch. Manche WhatsApp-Nachrichten sind beim ersten Empfang vielleicht mal blöd und du sagst, was soll das denn? Und vielleicht bist du ein bisschen eingeschnappt und dann fängst du an, darüber nachzudenken und irgendwann macht es Klick und du sagst, oh, so blöd war das gar nicht, das könnte sogar hilfreich sein für mein Leben. Und wir haben in Baden-Baden ein paar WhatsApp bekommen von einem Mann, der heißt Jakobus. Vielleicht hast du noch nie von ihm gehört, aber ich werde nachher ein bisschen was erzählen. Und ich habe gedacht, die erste WhatsApp, die er uns geschrieben hat, bei uns ins Gospelhaus, die nehme ich einfach mal mit. Lasst euch teilhaben, wir schauen uns die an. Und dann sehen wir, ob vielleicht nach einem etwas holprigen Beginn das doch ganz viel für dein und für mein Leben zu sagen hat. Wollen wir das tun? Gut, schauen wir es uns an. Von wem kam die WhatsApp? Nun, ein Mann, der heißt Jakobus. Du sagst, oh, hat der was mit Jesus zu tun? Oh ja, und in einer Kirche, das passt, finde ich, auch ganz gut. Dieser Jakobus, du denkst vielleicht, oh, das war einer aus dem Zwölferkreis, der Jünger von Jesus. Nicht ganz. Er war der Halbbruder. Nachdem Maria schwanger durch den Heiligen Geist Jesus zur Welt gebracht hat, da hatten Maria und Josef, ihr Mann, danach auch eine gute Zeit. Und es kamen weitere Kinder zur Welt. Also wir wissen mindestens von 4 Jungs und 2 Mädels. So, Jesus hatte 4 Halbbrüder und mindestens 2 Halbschwestern. Und Jakobus ist eben einer davon. Du kannst dir vorstellen, Jakobus hat mit Jesus so im Sandkasten gespielt und ist miteinander groß geworden. Das ist der Mann, der hier diese WhatsApp geschrieben hat. Und wenn du in deiner Bibel schaust, er hat einen Brief geschrieben, der ist je nach Übersetzung relativ weit hinten angeordnet. Zum Beispiel bei dem Reformator Martin Luther, der hat das ganz weit ans Ende gesetzt, weil er sagt, hey, das ist wirklich krass, was da kommt. Und das war dem ein bisschen zu bam. Und tatsächlich, wenn du den Jakobusbrief liest, dann ist es so, du sagst, wow, das ist schon sehr direkt. Der packt das nicht in Watte ein, der sagt sehr klar, was er denkt. Und ich finde, es hat uns so viel Gutes zu sagen. Und wenn du heute nach dem Gottesdienst empfindest, ja, das hat mich angesprochen, dann empfehle ich dir, lies doch mal den ganzen Brief in einem Stück. Es geht rucki zucki, du bist ganz schnell durch die 5 Kapitel durch. Jakobus kam vielleicht auch erst später zum Glauben, vielleicht auch nach der Kreuzigung von Jesus. Er war dann im Anschluss, nachdem er sein Leben Gott gegeben hat, war er als Gemeindeleiter in Jerusalem unterwegs und war wirklich so eine Säule der ersten Gemeinde. Und er schreibt und beginnt seinen Brief folgendermaßen, wir haben es gerade schon gesehen, er sagt, Jakobus, er stellt sich erstmal vor, er sagt, der Gott und unserem Herrn Jesus Christus dient. Da hat er sich festgelegt, ich will meinem Herrn Jesus Christus dienen. Und er grüßt mit seinem Brief das Volk Gottes, das über die ganze Welt bis nach Kassel zerstreut und in der Fremde lebt. Dann beginnt er und sagt, liebe Brüder und Schwestern. So, nun wird schon mal klar, an wen richtet sich eigentlich sein Brief. Zunächst richtet sich sein Brief an Leute, die schon im Glauben an Gott unterwegs sind. Dann sagt er, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Alle sagen Amen. Bei der Aussage gibt es keinen Applaus. Und es ist Jakobus vollkommen klar und dennoch steigt er in seinen Brief genauso ein. Weil es so schön war, nochmal. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Weißt du, welches Wort mir überhaupt nicht gefällt in diesem Vers? Ganz genau. Muss es gleich hart sein? Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Da gibt's schon eher Applaus, oder? Reife, tadellose Christen, denen es an nichts mehr fehlt. Irgendjemand hier, der sagt, oh, da würde ich gern dazugehören. Ja, 2, 3. Tatsächlich ist es so, ich glaube, es geht uns allen so, wenn wir das hören, sagen wir ja. Aber da gibt es einen Weg dahin, tadellos, bewährt, dass einem an nichts mehr fehlt. Und wahrscheinlich geht's dir wie mir. Man hat so in jungen Jahren, je nachdem wie alt du bist, trifft das auf dich zu oder nicht, eine Vorstellung, wie das Leben so geht. Am liebsten schön gleichmäßig bergauf, bis wir lebenssatt im hohen Alter dann in die Ewigkeit abgerufen werden und die Sonne darf gern scheinen und die Vögel am Himmel zwitschern so schön. Aber wer ein bisschen Lebenserfahrung hat, der weiß, so läuft das nicht. So funktioniert Leben nicht. Eigentlich ist Leben eher so. Okay? Ich will damit sagen, dass es in jedem Leben Herausforderungen gibt. Es wird dir sicher nicht gefallen, was ich jetzt sage. Die Chancen stehen gut, dass dir eine schwere Herausforderung bevorsteht, dass du gerade drin steckst oder dass du gerade aus einer ziemlich schweren Zeit kommst. Weil das ist das Leben. Und ich weiß, manchmal wird das anders verkauft und dargestellt, aber die Wahrheit ist genauso, wie es Jakobus sagt. Er sagt, hey, da gibt es schwierige, herausfordernde Zeiten. Nur dann, was er danach sagt, das ist etwas, da liegt, glaube ich, der Schlüssel drin. Er sagt, diese schwere Zeit, darin liegt eine riesige Chance für dich in deinem Leben. Und das wollen wir oft nicht wahrnehmen. Wir sagen, oh Mann, wenn die schweren Zeiten doch schneller vorbei wären. Aber ganz sicher ist, dass jede Schwierigkeit das Potenzial hat, die Möglichkeit, dich in deinem Glauben stärker zu machen. Ich weiß, heute wird es so sein, wie in jeder anderen Kirche auch. Es sind Menschen da, die vielleicht gesundheitlich angegriffen sind, die vom Arzt eine Diagnose bekommen hat, die nicht gut ist. Vielleicht bist du hier und sagst, nein, meinem Körper geht's richtig gut, aber wenn du mein Bankkonto sehen würdest, Katastrophe, meine finanzielle Situation. Jemand wird sagen, Finanzen, meine Ehe ist komplett am Ende. Eltern, die hier sind und sagen, meine Kinder, die Beziehung zu meinen Kindern ist so katastrophal gerade geworden. Und sie laufen Gott so aus der Schule, ich habe so große Not. Wieder jemand wird am Arbeitsplatz gemobbt und sagt, es ist so schlimm, wenn ich morgens aufstehe. Ich gehe schon mit Tränen zur Arbeit. All das ist hier in diesem Raum verteilt. Wir verstecken es am Sonntagmorgen ganz gern gut, ne? Hinter einem charismatischen Lächeln. Und lassen nicht unbedingt jeden teilhaben. Und das ist auch okay. Ich achte auch darauf, wem ich meine Sorgen mitteile. Tatsächlich ist es so, dass es manchmal Situationen gibt, da sagt man, jetzt ist ein Punkt gekommen, das ist fast zu viel. Vor einigen Jahren ist eine Familie aus Südafrika zu uns nach Baden-Baden gezogen. Wir haben sie kennengelernt. Fantastische Menschen. Es hat sich schnell eine Freundschaft entwickelt. Bronwyn wurde Leiterin von unserem Übersetzungsdienst, eine fantastische Frau. Jemand, der so gutmütig ist, immer hilfsbereit, freundlich und auch nie meckert, also der Traum von jedem Pastor. Und dann im Februar, meine ich, klingelte das Telefon. Und wenn das Telefon spätabends klingelt, dann ist es meistens nichts Gutes. Da sagt dir nicht jemand, dass er frisch verliebt ist oder so, sondern da kommt meistens eine ernste Nachricht und sowas auch da. Bronwyn meldete sich und sagte, meinem Mann geht es gar nicht gut, ich bringe ihn jetzt ins Krankenhaus und er ist Corona-positiv. Und so kam Wolfgang ins Krankenhaus und wir wurden dann auch gebeten, dass wir in der Fürbitte einstehen. Das haben wir getan, wir haben für den Wolfgang fest gebetet. Und dann wurde die Situation immer schlimmer. Und die Nachricht kam dann nur per WhatsApp noch von Bronwyn, oh, ich gehe jetzt auch ins Krankenhaus, mir geht es ebenfalls sehr, sehr schlecht. Innerhalb von einer Woche wurden die beiden ins Koma gelegt und mit dem Helikopter von Baden-Baden nach Mannheim auf die Corona-Station verlegt. Und wir als ganze Gemeinde waren enorm herausgefordert im Gebet. Es ging immer so im Wechsel. Mal hörten wir, es geht Wolfgang etwas besser und Bronwyn geht es schlechter. Dann ging es Bronwyn wieder etwas besser und Wolfgang ging es wieder etwas schlechter. An Ostern, am Karfreitag nach den Gottesdiensten, hatte sich die Klinik gemeldet, dass wir doch kommen sollen, dass ich die 20-jährige Tochter mitnehme und wir Abschied nehmen von Wolfgang. Und dann sind wir nach Mannheim in die Corona-Station gefahren und standen vor dem Bett und haben gebetet, dass Auferstehungskraft Gottes kommt, weil Gott kann das tun. Er kann auch aus dem Tod, er kann auch aus dem Koma wieder erwecken und der Glaube war dafür da. Und ich stand mit Christine in diesem Raum und wir beteten das Vaterunser und Psalm 23. Und plötzlich kam so ein tiefer Frieden, so eine Gegenwart von Gott, die ich nicht beschreiben kann, aber sie war einfach da und füllte diesen Raum aus. Ostersamstag kam die Nachricht, dass der Wolfgang verstorben ist. Und das ist schon ein bisschen schwierig an einem Ostersonntag mit so einer Nachricht. Und Nicole hatte dann wirklich einen Eindruck von Gott, wie schön es doch jetzt gerade für Wolfgang sein darf, an Ostern, ausgerechnet am Osterfest, in den Himmel, ins neue Jerusalem gehen zu dürfen. Du sagst, was ist aus Bronwyn geworden? Nun, an Bronwyn ist das Wunder geschehen. Sie ist komplett wieder geheilt, tut ihren Dienst in der Gemeinde. Einfach ein Wunder, das geschehen ist. Die Ärzte hatten sie ebenfalls aufgegeben. Schau, das sind die Situationen, wo du sagst, jetzt ist einfach too much. Man kann es auch schlecht erklären. Und jetzt wirkt es fast ein bisschen wie eine Ohrfeige, wenn Jakobus kommt und sagt, wenn ihr durch diese harten Prüfungen, durch die harten Herausforderungen geht, dann betrachtet das als Grund zur Freude. Aber Jakobus muss ja wissen, von was er redet, weil er selbst harte Proben durcherlebt hat. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diesen Jakobusbrief aufgeschlagen habe, das erste Mal wieder gelesen, ich sage, hey, warum lässt Gott eigentlich harte Zeiten in unserem Leben zu? Und dafür muss es ja Gründe geben. Und ich möchte zwei mit euch anschauen. Der erste Grund ist, ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn harte Zeiten, wenn Gott das zulässt, dann lässt er es zu, damit wir uns mehr von ihm abhängig machen. Wer weiß, dass in den guten Zeiten man Gott manchmal vergessen kann? Kommt ehrlich. Wenn es so richtig gut geht, im Urlaub, am Strand, da kannst du Gott schon mal vergessen. Aber hey, wenn es richtig hart kommt, dann treibt es einen Christen auf die Knie. Gebt ihr mir recht? Und das weiß Jakobus. Er sagt, in den harten Zeiten, das ist die Chance, dass du dich mehr auf Gott verlässt als sonst. Wenn du mich fragst, tatsächlich fühle ich mich in manchen Lebensbereichen echt überfordert. Manchmal fehlen mir die richtigen Worte, die Weisheit, Entscheidungen klug zu treffen, in schwierigen Situationen mit Liebe zu reagieren. Oft betreffen diese Bereiche meinen Beruf als Pastor oder meine Berufung als Pastor. Wenn ich mir die Vision anschaue, die Gott uns geschenkt hat, dann tatsächlich... Dann sage ich, oh, meine Fähigkeiten reichen dazu überhaupt nicht aus. Und weißt du, was das Schöne ist? Dass Gott sich nicht abhängig macht von deinen Fähigkeiten, von deiner Kraft, die du vermeintlich hast, sondern dass Gott sagt, hey, ich gebe dir alles, um in den harten Zeiten zu überwinden. Um in den harten Zeiten noch mehr zu lernen, dich auf mich zu verlassen. Und da steckt auch die Chance drin in dieser Zeit, in der wir leben, dass Gott uns einmal mehr sagt, ich stehe über allem und Leute, ihr braucht mich, verlasst euch auf meine übernatürliche, göttliche Kraft, die keine Grenzen hat. Harte Proben lehren uns, dass wir uns viel mehr auf ihn verlassen. Als der Prophet Jona in diese schwierige Situation kam, übrigens lest mal seine Geschichte selber, ist extrem interessant. Ich finde, es ist ein bisschen krass, sein Ende. Das drückt so viel Enttäuschung und so weiter aus. Also so will ich als Leiter nicht irgendwann mal enden. Aber sei es drum, in seiner harten Situation, Jona 2, Vers 2, da heißt es, ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste und er antwortete mir in meiner Not. Das hat er nicht gesagt in der erfolgreichen Zeit als Prophet. Das hat er gesagt in der Schwierigkeit. Und ich möchte dir sagen, lass niemals zu, dass die Gegenwart der Herausforderung, der Schwierigkeit dich abhält, die Gegenwart des allmächtigen Gottes zu sehen. Lass nicht zu, dass die harte Probe, die harte Herausforderung, die Schwierigkeit dich verblendet, den allmächtigen Gott zu sehen, in seiner Kraft, in seiner Wirksamkeit, dem alles gegeben ist. Hey, er ist Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat alles geschaffen. Er hat dein Leben in seiner mächtigen Hand. Und weißt du, was die Bibel sagt? Niemand und nichts ist in der Lage, dich zu scheiden von der Liebe, die in Jesus Christus ist. Niemand wird dich trennen können von der Liebe, die du bei Gott findest. Du bist fest geborgen in seiner mächtigen Hand. Jakobus sagt, ich wünsche mir, dass dein Glaube fest und unerschütterlich wird. Ehrlich, ich habe viele Menschen beobachtet in den letzten anderthalb Jahren, deren Glaube war nicht fest und unerschütterlich, sondern sehr schwankend, sehr mit Angst belastet. Und ja, ehrlich, auch wir hatten unsere Gedanken und unsere Sorgen. Aber ich habe Menschen auch beobachtet, die gingen in dieser Zeit sehr, sehr fest durchs Leben. Und wenn ich länger nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, das sind Leute, die gelernt haben, durch die harten Proben des Lebens durchzugehen und in dieser Krise, in dieser Herausforderung zu lernen, Gott ist mir ganz nahe. Gott lässt mich nicht alleine. Leute, die zweitens erlebt haben, die Kraft, die übernatürliche Kraft Gottes ist es, die ich brauche zum Leben. Nicht das, was wir so selbst anstellen können und denken, oh, ich habe die Sache schon irgendwie selbst im Griff. Krisen werden zugelassen, damit wir seine übernatürliche Kraft erleben. Vielleicht schockiert dich die Aussage, aber ich habe mir gedacht, lieber in der Gegenwart Gottes, in den Tiefen des Lebens, als im Sonnenschein auf den Höhepunkten des Lebens ohne ihn. Du sagst, oh, Markus, es ist ja ein bisschen dunkel, deine Predigt. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein echt positiver Mensch. Frag Nicole, frag das Umfeld, unsere Gemeinde. Ich habe jetzt mit schlechter Laune wenig am Hut. Ich bin sogar schon sehr oft gefragt worden, warum bist du eigentlich immer so gut gelaunt, Markus? Und meine Antwort ist immer dieselbe. Ich sag, mir fehlt's an Alternativen. Ich freue mich einfach gerne am Leben. Und dennoch weiß ich, wir dürfen es uns aber auch nicht zu billig machen und sagen, hey, alle Krisen, die so da sind, naja, das wird schon wieder. Sondern wir müssen uns dem stellen und sehen, dass Gott eine Absicht dahinter hat, sonst würde er es nicht zulassen. Er lässt es zu, damit du in deinem Glauben fest und unerschütterlich bist. Du bist nicht geschaffen worden dazu, dass du alles im Leben alleine regelst, hörst du? Du bist geschaffen worden, um in Beziehung mit Gott zu sein, mit dem allmächtigen Gott, um seine Gegenwart auch gerade in den Herausforderungen zu erleben, zu wissen, ich muss es jetzt nicht selbst managen, sondern Gott wird den richtigen Zeitpunkt haben, um mich herauszuführen aus dem Tal und es geht auch durch das Tal wieder heraus, es geht auch wieder auf die Sommerweide für das Schaf im Reich Gottes. Es liegt ein paar Jahre zurück, da hatte meine Frau Missempfindungen in der rechten Körperhälfte. Das war so wie Ameisenlaufen und Lähmungserscheinungen. Wir haben gesagt, okay, lassen wir mal einen Arzt draufschauen. Und dann begann die Untersuchung mit einer ziemlich vernichteten Diagnose am Ende der Reise. Der eine Arzt im Krankenhaus legte sich fest und sagt, Frau Baumann, ich bin ziemlich sicher, das ist MS, Multiple Sklerose, und das ist eine ziemlich schwere Krankheit. Und mit dieser Diagnose gingen wir nach Hause, und das war wirklich keine leichte Zeit, das kann ich euch sagen. Und manches Mal waren die Empfindungen etwas besser, manches Mal waren sie wieder schlimmer. In jedem Fall kam der Punkt, dass wir gemerkt haben in dieser Zeit, wie Gott uns in seiner Nähe begegnete, mehr, wie wir es je zuvor erfahren haben. Und dann baute sich Glaube in uns auf, und zwar ein so starker Glaube, dass wir gesagt haben, wir nehmen dieses Urteil nicht an. Wir bekamen auch einen prophetischen Zuspruch von Leuten, die für uns gebetet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, und jetzt wollen wir Gott dich in deiner Kraft erleben. Es ist viele Jahre her, alles ist verschwunden. Es war nicht sofort weg, aber es ging Step by Step, ging es weg. Und heute stehen wir hier und können sagen, es ist nichts mehr von dem Schrecken, der damals da war, vorhanden. Es ist nichts mehr vorhanden. Wenn du mal in die Bibel schaust, dann siehst du, wie viele Leute es gibt, die so die Kraft Gottes empfangen haben, in scheinbar aussichtslosen Situationen. Ich habe einfach mal so ein bisschen Brainstorming gemacht, habe festgestellt, hey, Noah, der hat, glaube ich, wirklich übernatürliche Kraft empfangen, um nicht nur die Arche zu bauen, sondern auch um dem Spott der Leute, die er täglich zu spüren bekam, zu entgehen. Abraham war bereit, seine Heimat zu verlassen. Josef überwand den unverdienten Gefängnisaufenthalt. David besiegte den Riesen, wer weiß es, mit einem Stein. Daniel konnte trotz Verbot an seinen Werten festhalten und schlief ruhig bei den Löwen. Esther rettete ihr ganzes Volk, setzte ihr eigenes Leben aufs Spiel. Johannes der Täufer konnte locker an Bedeutsamkeit verlieren, weil er Jesus gesehen hat. Paulus überwand Folter, Verleumdung und Gefängnisaufenthalte. Wann immer du hineinschaust, siehst du, die Männer und Frauen Gottes der Bibel haben alle die Tiefen des Lebens überwunden, haben sie alle miterlebt, erfahren. Und genau das, was Jakobus uns schildert, am eigenen Leib erlebt. Paulus schildert es mal so im 2. Korintherbrief im 12. Kapitel. Er sagt, Meine Gnade ist alles, was du brauchst, sagt Gott zu ihm. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir, und so trage ich für Christus alles mit Freude. Und dann zählt er es auf. Er sagt, die Schwachheiten, die Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgung und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Er zählt das alles auf, um darzustellen, Freunde, das gibt es im Leben. Aber gerade in diesen Zeiten erlebe ich eine Stärke, die nicht aus mir herauskommt, erlebe ich eine Stärke, die vom Allmächtigen kommt. Und ich möchte sagen, wenn du gerade in einer wirklich schwierigen Situation bist, Gott ist an deiner Seite, er lässt dich nicht allein, und es ist eine Chance, Gott noch tiefer, noch näher kennenzulernen, wie je zuvor. Ich habe gelernt, es gibt Menschen, die rudern so durchs Leben in ihrer eigenen Kraft. Versuchen, das Leben so gut zu meistern und hinzubekommen, wie es nur geht. Und rudern, das kostet Kraft. Ich glaube, dass Gott uns zu einem neuen Lebensstil einladen will. Und das ist, dass wir unser Segel hissen. Und den Wind des Heiligen Geistes einladen und sagen, meine Kraft ist zu klein, meine Kraft ist zu schwach, aber deine Power, die ist mächtig genug, um mein Lebensboot voranzubringen. Heiliger Geist, mehr von deinem Wind in meinem Leben, mehr von deiner Direktion. Ich lass mich führen und leiten genau an die Orte, an die du mich haben willst. Übrigens, jede Glaubensherausforderung zeigt dir, wo du im Glauben stehst. Es ist wie ein Gradmesser. Und du kannst das prüfen anhand deiner Reaktion, anhand deiner Worte. Du kannst das prüfen, indem du dir mal selbst zuhörst, was du aussprichst. Und wenn du merkst, oh, ich bin eigentlich sehr, sehr wankend, gar nicht fest und unerschütterlich, dann solltest du zu dem gehen, der dir Festigkeit gibt. Und das ist Jesus. Er kommt mit seiner Liebe und mit seiner Kraft in dein Leben hinein. Gott gibt dir mehr Kraft, wie du allein bewältigen kannst. Weißt du, wenn du zur Arbeit gehst, wird es dich immer wieder mal herausfordern. Wenn du kleine Kinder hast, es wird dich sicher herausfordern. Und wahrscheinlich wird es dich mehr Kraft kosten, wie du bewältigen kannst. Wenn du Teenager hast, dann kostet es noch mehr Kraft. Wenn du eine Frau heiratest, ist das wunderschön. Du bist nicht dazu geschaffen, alles allein zu bewältigen. Schau, Jesaja sagt im 40. Kapitel, im 26. Vers, und das gefällt mir ausgezeichnet. Er sagt, blick nach oben, schau den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Das gefällt mir. Hey, das ist grenzenlose Kraft. Das ist unser Herr. Psalm 23, den die meisten vermutlich sehr, sehr gut kennen, da ändert sich das Bild von der Sommerweide und von dem guten Hirten, der uns zum frischen Wasser führt und so, sehr dramatisch. Dann heißt es plötzlich, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wir haben gute Freunde in Österreich, die haben eine Schafherde und Kühe und so weiter. Und sie berichteten jetzt beim letzten Urlaubsbesuch davon, dass es eine Attacke gab von einem Bären. Fand ich auch außergewöhnlich. Und dass Wölfe unterwegs sind. Und weißt du, was alle Hirten dort tun gerade in diesem Tal? Sie gehen zu ihren Herden und sind ganz nah dran. Wenn kein Bär da ist, kein Wolf rumschleicht, dann kann der Hirte etwas auf Distanz gehen und er lehnt sich gemütlich auf seinen Stab und er schaut aus der Ferne zu, wie die Herde ruhig weidet. Aber wenn es durchs finstere Tal geht, dann kommt der Hirte ganz nah an die Herde und jedes Schaf hört sogar das Atmen des guten Hirten. Und jedes Schaf weiß, sein Stecken und sein Stab, das ist Schutz, das ist Trost für mich, das ist seine Nähe. Ich möchte dir sagen, der gute Hirte hat dich nicht vergessen, hat dich nicht allein gelassen. Und er will dir gerade jetzt begegnen, dass dein Glaube eben keinen Schiffbruch erleidet, sondern dass selbst wenn noch Fragen offen sind, du sie zunächst einmal stehen lassen kannst und sagst, guter Hirte, danke, dass du an meiner Seite bist. Danke, Jesus, dass du mich nicht alleine lässt. Danke, dass du mit deinem Trost kommst. Und ich muss nicht alles verstehen. Aber du hast alles im Griff. Kommt, lass uns die Augen schließen zum Gebet. Jesus, danke, dass du heute Morgen hier bist. Und du kennst jede einzelne Lebenssituation. Du weißt um alles ganz genau. Jesus, lädt dich ein, jetzt in deiner Herausforderung, in deiner Schwierigkeit zu ihm zu kommen und zu sagen, Gott, ich strecke mich aus nach diesem Wunder, nach diesem Übernatürlichen, dass selbst bei großer Herausforderung plötzlich deine Freude in mein Leben hineinkommt. Und das möchte Gott so gern tun. Dir zeigen, dass er dir ganz nahe ist und dass du es nicht in deiner eigenen Kraft bewältigen musst. Während wir im Gebet sind, unsere Augen geschlossen, niemand umherschaut, möchte ich mich gerne an die Menschen wenden, die heute Morgen hier sind. Und wenn sie sagen, ich habe keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, aber wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich ihm ganz bewusst heute mein Leben anvertrauen. Ich wende mich auch an alle im Livestream. Wenn sie jetzt zuschauen und nicht wissen, ob ihr Leben mit Gott in Ordnung ist und sie ein Leben in Ewigkeit mit ihm führen können, dann lade ich sie doch jetzt ein, eine persönliche und freiwillige Entscheidung zu treffen. Und wer immer hier im Saal ist und sagt, ja Markus, das trifft auf mich zu, ich möchte heute mein Ja Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, dann strecken Sie einfach Ihre Hand dem Himmel entgegen, sodass ich das sehen kann. Wo immer jemand ist heute Morgen, der sagt, Markus, bete für mich, mein Leben möchte ich heute bewusst dem allmächtigen Gott anvertrauen, lade ich Sie ein, Ihre Hand gerade jetzt einfach emporzuheben und ein Signal zu setzen, zu sagen, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Vielen Dank, Gott segne Sie. Ich lade auch einem im Livestream zu Hause. Strecken Sie Ihre Hand dem Himmel entgegen, Gott entgegen und er sieht es. Dankeschön. Ich frage, ob noch jemand hier ist, den das betrifft. Lasst uns zusammen aufstehen. Und ich lade euch alle ein, dass wir gemeinsam ein Gebet der Hingabe an Gott sprechen, indem wir sagen, Herr Jesus Christus, ich vertraue dir mein Leben an. Vergib mir meine Schuld. Reinige du mich von allem Bösen. Ich bringe dir die Krisen meines Lebens. Und ich weiß, du lässt mich nicht allein. Du bist alle Zeit bei mir. Ich möchte einen Unterschied machen in dieser Welt. Durch deine Kraft, die du mir gibst. In Jesu Namen. Amen.